Hallo und herzlich willkommen zu RevPod, dein Podcast der Justiz NRW zum Jura-Referendariat, produziert vom Oberlandesgericht Hamm. Mein Name ist Christian Walz, ich bin Richter und AG-Leiter und ich darf dich, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, ganz herzlich begrüßen in dieser RevPod-Folge, in der wir die Frage beantworten werden, was ich eigentlich vor der Zulässigkeit zu prüfen habe, beziehungsweise vielleicht ein bisschen konkreter auf einen bestimmten Fall, nämlich auf den der Klageänderung, aber auf die ganzen Details, da gehen wir gleich drauf ein. Zunächst einmal möchte ich vorstellen meinen Gesprächspartner, das ist nämlich dieses Mal der Richard Ademmer. Hallo Richard.
Hallo Christian.
Richard ist Vorsitzender Richter am Landgericht Münster, Ausbildungsleiter in Münster und AG-Leiter in Münster. Ja, was habe ich eigentlich in einer Klausur noch vor der Zulässigkeit einer Klage anzusprechen? Angerissen ist damit die Station, die Vorfragenstation nennt man sie auch manchmal.
Oder manchmal Auslegungsstation auch, habe ich schon mal gelesen.
Genau, es kann auch mit Auslegung zusammenhängen. Mhm. Ich würde sagen, Vorfragen ist so ein bisschen der
allgemeinerer
Begriff. Und mir liegt da jetzt frisch nach der Korrektur eines neuen Klausurenstapels eigentlich da was auf dem Herzen mal loszuwerden. Es betrifft vor allem in der Klausurkorrekturpraxis nach meiner Erfahrung die Fragen der Klageänderung und Umstellung nach 263, 264 ZPO.
Mhm. Kommt oft dran.
Ne? Genau, kommt sehr oft dran. Und das Thema hat übrigens auch was mit Möwen zu tun, darauf werde ich gleich noch zu sprechen können.
Damit habe ich nicht gerechnet, das habe ich nicht kommen sehen.
Mit Möwen und einem Urlaub auf einer Nordseeinsel. Naja, okay. Was fällt einem da auf? Da fällt auf, dass ich habe da gar keine große Geschichte zu, aber wenn eine Klageänderung stattfindet und man jetzt die Klage prüft, also zum Beispiel in einer Urteilsklausur fängt man mit den Entscheidungsgründen, also schreibt man jetzt die Entscheidungsgründe und man beginnt mit dem Gesamtergebnis, zum Beispiel die Klage ist zulässig und begründet. So, was schreibt man dann als nächstes? Ganz viele springen da direkt auf die Zulässigkeitsprüfung der Klage, indem sie zum Beispiel schreiben, etwas zur Statthaftigkeit oder Zuständigkeit.
Aber wir müssen ja vorher erstmal klären, worüber wir noch zu entscheiden haben.
So, und das ist ganz entscheidend. Bevor man etwas zur Zulässigkeit der Klage im engeren Sinne schreibt, muss man klären, worüber man eigentlich entscheidet. Was ist im Ring?
Was soll überhaupt zulässig sein? Genau.
Genau, was ist hier eigentlich zulässig? Man kann nicht, man kann zur Zuständigkeit zum Beispiel noch nichts schreiben, wenn man nicht geprüft hat, ob die Klageänderung zulässig ist oder nicht. Weil bevor ich nicht weiß, ob die Klageänderung nach 263, 264 ZPO zulässig ist oder nicht, weiß ich ja noch gar nicht, über welche Klage ich zu entscheiden habe.
Über die ursprünglich gestellte oder die jetzt geänderte, ne?
Genau, über die ursprüngliche oder die geänderte. Und darüber hinaus, das gebietet ja auch der Grundsatz des 308 Absatz 1 ZPO. Ich darf über den Antrag nicht hinausgehen. Ich bin an den Antrag gebunden, ne? Die Lateinerinnen und Lateiner sagen, nee, ultra petita heißt das ja, glaube ich, ne? Man ist an den Antrag gebunden und darf darüber nicht hinausgehen. Deswegen muss ich vorher ganz am Anfang prüfen, worüber ich zu entscheiden habe. Mhm. Und das wird super gerne und super häufig vergessen. Das ist meistens ist da kein Riesenproblem. Häufig hat man sogar eine rügellose Einlassung, dann ist man bei 267 ZPO, ist Klageänderung zulässig, oder man hat eine privilegierte Klageänderung nach 264 ZPO, ist auch zulässig. Meistens kein großes Problem, aber es wird vergessen, beziehungsweise oftmals wird es gar nicht vergessen, sondern nur an der falschen Stelle erörtert, zum Beispiel erst nach der Zuständigkeit oder Statthaftigkeit der Klage oder zwischen Zulässigkeit und Begründetheit der Klage. Es gehört aber an den Anfang. Ganz vorne, das rüpelt sich so vor, das drängelt sich vor, das muss ganz am Anfang hin.
Ja, weil wir sonst eben vielleicht etwas prüfen, was aufgrund der Klageänderung, Teilrücknahme, was auch immer, gar nicht mehr Streitgegenstand war. Oder beziehungsweise wir prüfen etwas, wo wir eigentlich gar nicht hinkommen durften, weil es nicht zulässig war, da hinzukommen. Ja, das ist genau das Problem. Man muss es vorher prüfen, weil bevor wir sagen, der Antrag muss zulässig sein, müssen wir wissen, was ist überhaupt der Antrag, der gerade noch aktuell ist.
Ja, und das hat man nicht nur bei Klageänderungen nach 263, 264 ZPO, das hat man auch bei Parteiänderungen, was ja auch eine Form der Klageänderung ist. Allerdings hat man das, spielt das zum Beispiel auch eine Rolle bei Teilrücknahmen. Mhm. Oder ich habe eine Klausur mal gesehen, da ging es als Vorfrage darum, ob ein Prozessvergleich wirksam geschlossen worden ist oder nicht. Hast du eine Vorstellung, warum?
Weil entscheidend ist, ob der alte Rechtsstreit fortgesetzt wird oder ob man jetzt in einen neuen Rechtsbehelf ist gegen
Ja, beziehungsweise wenn der Prozessvergleich wirksam wäre.
Dann wäre der Rechtsstreit beendet.
Genau, dann könnte man.
Dann gibt es ja nichts mehr,
genau. Dann könnte man gar nicht entscheiden. Genau. Deshalb muss man als Vorfrage erstmal klären, dass der Prozessvergleich nicht wirksam ist. Andernfalls dürfte man gar nicht entscheiden.
Genau.
Also andernfalls dürfte man in der Sache nicht entscheiden. Mhm. Also dann wäre die ursprüngliche Klage nämlich gar nicht mehr rechtshängig und der Prozess beendet. Das habe ich zum Beispiel mal gesehen. Also
als isolierte Klausur oder wo es im Kern darum ging? Ich kenne das Thema nur aus der 767er Konstellation, dass dann irgendwie die Frage ist, wenn man eine Einwendung gegen die Vollstreckung, eine Zwangsvollstreckung hat, ob man überhaupt in der 767er Klage landet oder 767 analog oder ob man den alten Rechtsstreit fortsetzen muss. Aber
nee, das war eine ganz einfache Klausurkonstellation. Ich glaube, das war sogar eine Z1-Klausur und keine zwangsvollstreckungsrechtliche Klausur. Und das kam in so Fälle kann man recht einfach eigentlich bilden. Da haben die sich in der ersten mündlichen Verhandlung getroffen und einen Widerrufsvergleich geschlossen. Mhm. Und dann wurde dieser Widerrufsvergleich widerrufen und der den Vergleich widerrufen hat, hat dann Fortsetzung des Prozesses beantragt. Man hat sich nochmal zur mündlichen Verhandlung getroffen und dann war Entscheidungszeitpunkt in der Klausur. Und die Gegenseite hat die ganze Zeit geltend gemacht, wir dürfen gar nicht in der Sache entscheiden, weil der Widerruf nicht wirksam gewesen ist. Okay. Und da nagel mich nicht fest. Ich glaube, es war eine Formfrage, weil wenn man im Prozessvergleich das nicht ausdrücklich festlegt, kann man den formfrei widerrufen und die haben das, also der Rechtsanwalt der widerrufenden Seite hat das telefonisch gegenüber dem Gericht angezeigt und auf jeden Fall war da ein Formproblem und natürlich, und da muss
klausurtaktisch ist klar, was man rauskriegen muss.
Klausurtaktisch ist total klar, dass der Prozessvergleich wirksam widerrufen worden ist, weil sonst
hätten wir den Rechtsstreit nicht mehr zu prüfen.
Genau, sonst könnte man in der Sache nicht mehr entscheiden.
Interessant, okay.
Genau, das war halt auch eine solche Konstellation. Oder, hast du schon angesprochen, eben Auslegung, das weite Feld der Auslegung. Da gibt es ja auch im Zwangsvollstreckungsrecht manchmal schöne Anschauungsbeispiele. Zum Beispiel, wenn jemand dahingehend klagt, dass festgestellt würde, dass die Zwangsvollstreckung unzulässig ist aus einem bestimmten Titel, dann ist das meistens so gar nicht gemeint. Das hört sich ja an wie eine Feststellungsklage nach 256 ZPO. In der Regel ist allerdings ein zwangsvollstreckungsrechtlicher Rechtsbehelf, zum Beispiel 767 ZPO, gemeint, der allerdings eine Gestaltungswirkung hat. Und deswegen hätte der Antrag richtigerweise lauten müssen, die Zwangsvollstreckung wird für unzulässig erklärt aus dem genau zu bezeichnenden Titel.
Wobei man das in der Konstellation vielleicht sogar bei der Statthaftigkeit prüfen dürfte, oder? Aber
das ist ein guter Aspekt, genau. Da können wir auch Bezug nehmen auf unsere Folge. Wie haben wir die eigentlich genannt, als wir über die Statthaftigkeit geredet haben?
Ich weiß es nicht mehr.
Statthaftigkeit, was schreibe ich?
Statthaftigkeit, ich glaube, wir haben es Statthaftigkeit genannt.
Irgendwas mit Statthaftigkeit, wir verlinken es auf jeden Fall in den Shownotes. Das kann man auch gut in der Statthaftigkeit reinpacken, die Auslegungsstation. Es ist, finde ich, weniger relevant und da gibt es auch unterschiedliche Herangehensweisen, ob man das jetzt innerhalb der Zulässigkeit prüft oder außerhalb.
Jedenfalls am Anfang.
Genau.
Also eigentlich, weil wir gesagt haben, Statthaftigkeit gehört immer an den Anfang, ist es dann ja auch am Anfang.
Genau, jedenfalls am Anfang. Zum Beispiel bei der Klageänderung hat man auch so ein bisschen immer diese Ungenauigkeit. Häufig lautet das Gesamtergebnis, die Klage ist zulässig und begründet und dann Punkt Absatz, die Klageänderung ist zulässig. Mhm. Das impliziert so ein bisschen, als sei die Klageänderung, die Zulässigkeit der Klageänderung Teil der Zulässigkeitsprüfung der Klage, was sie ja nicht genau genommen nicht ist.
Ja.
Genauso ist die Statthaftigkeitsprüfung nicht zwingend eine Auslegungsstation, aber oftmals integriert man das da rein. Und weniger wichtig als diese terminologischen Unterschiede ist es allerdings, was du gerade gesagt hast, dass hier fährt gerade einen, man hört gerade Sirenen draußen, das ist jetzt also bei uns, liebe Hörerinnen und Hörer, nicht bei dir, falls du gerade auf der Straße unterwegs bist oder so, vielleicht fliegt es auch in der Postproduktion wieder raus. Wichtig ist, dass es an den Anfang gehört.
Genau.
Also das gehört sachlogisch einfach an den Anfang und wie man das dann genau bezeichnet oder dogmatisch bezeichnet, ob man es jetzt als Untervoraussetzung der Zulässigkeit der Klage behandelt oder als mit einer Voraussetzung der Statthaftigkeit der Klage, das halte ich für weniger relevant.
Ja. Uns geht es wirklich um die Stellung dieser Prüfung, um die Position am Anfang.
Ja, genau. Und wir haben Zwangsvollstreckungsrecht schon als Beispiel angesprochen und auch ein Standardbeispiel ist die einseitige Erledigungserklärung. Auch dort können wir Bezug nehmen auf unsere Folge. Da hat man nämlich häufig gleich mehrere Vorfragen. Also bei der einseitig gebliebenen Erledigungserklärung muss man ja am Anfang, wenn der Kläger zum Beispiel einfach nur gesagt hat, ich erkläre für erledigt, dann muss man am Anfang vor der Zulässigkeitsprüfung, aber nochmal, ob man es jetzt terminologisch ob man es jetzt terminologisch
ja, ich finde das
so
gut.
Bezeichnet.
Hört sich gut an,
Vor der Zulässigkeit, also ob man es jetzt terminologisch vor die Zulässigkeit setzt oder nicht, ist weniger entscheidend, als dass man es am Anfang macht. Nämlich erstens auslegen, entsprechend 133, 157 BGB, das eben dahingehend auszulegen ist, dass jetzt die Feststellung begehrt wird, dass der Rechtsstreit sich in der Hauptsache erledigt hat. Und dann ist es ja zusätzlich noch eine Klageumstellung. Das heißt, man muss in dem Fall noch den 264 Ziffer 2 ZPO ansprechen. Es handelt sich hier nämlich um eine privilegierte Klageumstellung in Form einer Klagebeschränkung. Da hat man also gleich beides auf einmal. Ja, das ist eigentlich alles, was ich zu diesem Thema einmal loswerden wollte. Das ist mir wichtig, dafür zu sensibilisieren, dass man vor Fragen, von denen abhängt, worüber ich eigentlich entscheide, ganz zu Anfang zu klären habe.
Genau. Wie du eben sagtest, das kann manchmal ganz banal sein, aber man kann da schon den einen oder anderen Punkt liegen lassen und beziehungsweise holen, wenn man da eben schön die Normen nennt, die begründen oder die eben dazu führen, dass man die Klage umstellen durfte, sei es 264 Nummer 2 oder Nummer 3 oder eben eine Klageänderung, die nach 263 sich richtet, wo man eben die Sachdienlichkeit oder die rücklose Einlassung thematisieren muss. Jedenfalls, dass man da eben kurz sorgfältig die Norm benennt, nach der das möglich ist und gleichzeitig eben feststellt, was ist jetzt noch Gegenstand unserer zu prüfenden Klage und der zu prüfenden Zulässigkeit. Das ist manchmal nur ganz kurz, aber wir haben auch schon Klausuren gesehen, wo das mal über ein, zwei Seiten vielleicht erörterungsbedürftig war, ne, wo es nicht so selbstverständlich war. Jedenfalls vorab, damit man dann eben nicht plötzlich in der Zulässigkeit was prüft, was gar nicht mehr relevant war.
Genau. Vorab. Und ich habe ja versprochen zu erzählen, was das jetzt mit Möwen zu tun hat. Und wir sind ja auch Beauftragte oder ich bin Beauftragter für hinkende Vergleiche. Und ich habe jetzt folgenden Vergleich aus, es begab sich, dass ich vor einigen Jahren zum ersten Mal im Erwachsenenalter einen richtigen Sommerurlaub auf einer Nordseeinsel hatte. Und es begab sich weiter, dass ich mir dort ein Eis kaufte.
Das ist ja schon fast leichtsinnig.
Was ist das?
Fast leichtsinnig, weil doch da die Möwen immer so, ich habe das in Erinnerung, dass die sich manchmal das Eis so holen.
Ja, also, genau. Oh, jetzt hast du jetzt.
Entschuldigung, ist schon die Pointe versaut.
Genau, die Pointe ist schon versaut. Nee, darum geht's nämlich. Pass auf, dann hatte ich nämlich dieses Eis und ich war ja nicht erfahrener Nordseeinselurlauber und dachte, ich meine Lippen, meine Zunge könnte jetzt das Eis berühren. Ich war in voller Erwartung, wollte ich mich auf das Eis stürzen und plötzlich kam von oben ein weißer Blitz. Einfach so, und hat mir einfach das Eis weggeschnappt.
Wie hat die gemacht?
Oder?
Ja, so macht das passt ganz gut, ja. Oder es gibt auch noch Lachmöwen.
Und dann gucken die noch so frech. Ne?
Arrogant.
Ja, und aber auch so frech einfach. Und setzt sich mit diesem Eis auf so einen komischen, hier so einen Rettungsschwimmer-Dach-Dings-Bumster. Ja. Ne? Und genau, und was hat das jetzt mit unserem Thema zu tun? Genauso ist das nämlich mit den Vorfragen. Das sind die weißen Blitze, die kommen manchmal unerwartet von oben, die wollen aber zuerst ran. Also nicht erst voller Erwartung sich auf die Zuständigkeit stürzen, sondern dran denken, die Möwe will zuerst ran.
Mit dem Vergleich hast du dich selbst übertroffen.
Ja, ne? Der ist doch gut. Nach dieser Eselsbrücke
auf jeden Fall.
Ja niemand, oder ist es eigentlich jetzt eine Möwenbrücke?
Eine Möwenbrücke. Ja. Eine Möwenbrücke, wir können ja nicht einen Esel da
jetzt. Also das wird jetzt, nach Hören dieser Folge, wird das nie wieder jemand vergessen, dass Klageänderungen und so weiter, Auslegung etc., dass das in Wahrheit freche Möwen sind, die einem einfach das Eis von der Waffel stehlen und deshalb ganz zu Anfang wie ein weißer Blitz von oben heruntergeschossen kommen.
Kennst du die Möwen von Findet Nemo?
Ja.
Die sagen immer Mainz.
Genau.
Mainz?
Ja, so eine Mainz? Möwe war das, so eine dreiste Mainz-Möwe.
Ja, ich erinnere mich noch, dass wir irgendwann mal auf so einer Fähre waren und versucht haben, Brotkrumen auf das Wasser zu schmeißen und es nicht geschafft haben, weil die Möwen sich vorher gefangen haben. Und wir haben es nicht geschafft, keinmal. Also, die sind schon fähig, muss man denen lassen.
Genau. Okay, also so viel zu unseren Vorfragen oder Möwenvorfragen oder wie auch immer. Das war uns wichtig, das einmal loszuwerden. Das wird echt gar nicht so selten nicht richtig gemacht. Und ja, das war's auch. Wir wollen es nicht weiter aufblähen. Also mit diesem Möwenbild ist, denke ich, alles gesagt und getan. Und ich bedanke mich für das schöne Gespräch, Richard.
War's schön.
Und ich bedanke mich bei dir, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, für das Zuhören. Ich hoffe, du hast es lehrreich gefunden und vielleicht auch ein wenig unterhaltsam.
Wie hat nochmal die Möwe gemacht?
Ach, ja. Alle hier geäußerten Ansichten, insbesondere auch die Möwensounds, sind nur unsere persönlichen Ansichten und Sounds und keine offiziellen Standpunkte der Justizprüfungsämter. Und Refpod ist eine Produktion des Oberlandesgerichts Hamm und ich freue mich dann, dich in der nächsten Folge wieder begrüßen zu dürfen. Tschüss.
Okay, tschüss.